Ja, dann darf ich euch auch alle herzlich grüßen im Namen unseres geliebten Herrn. Unser Thema ist ja heute unsere Neuheit in Christo. Wir könnten auch sagen, unser Neusein in Christo. Es wird also kein schwerer Dienst sein. Es wird mehr ein Dienst sein, lehrmäßig, seelsorgerlich. Und ich halte das gut für liebe Geschwister, wenn wir alle es mehr und mehr lernen, in der Seelsorge Jesu zu sein. Das ist etwas Wohltuendes. Das ist das Befreiende. Und das führt in das Neusein hinein, immer tiefer, immer reicher, immer bleibender. Seelsorge Jesu wird immer verbunden sein mit seinem Wort. Ich habe irgendwann mich einmal mit dem Wort neu beschäftigt. Ich weiß nicht mehr, welches Wort mich veranlasst hat. Ich habe es mir dann im Griechischen angesehen. Es gibt da 5 verschiedene Worte. Am meisten kommt das Wort Kainos vor, das mit neu übersetzt wird. Aber es kommen noch weitere 4 Worte vor, die aber alle in dem gleichen Sinn sind. Alle 5 Worte zusammen 49 Mal im Neuen Testament. Dann bin ich darauf gestoßen, dass im Alten Testament das Wort neu zum ersten Mal in 3. Mose 23, 16 vorkommt. Da ist das eine Fest der Juden, Schavuot. Wir haben 2-mal in diesen Tagen darüber gehört. Wir kennen es als Pfingsten. Es ist das Fest des Speisopfers, und zwar des neuen Speisopfers. Da kommt das Wort neu zum ersten Mal vor. Und der Gedanke ist da, bei dem neuen Speisopfer, 2 Brote werden dargebracht, Erstlinge. Also es deckt sich das Alte mit dem Neuen. Bei der Neuheit geht es um Erstlinge. Erstlinge werden in diese wunderbare Neuheit hineingeführt. Bevor wir zum Neuen Testament gehen, wollte ich noch ein Wort aus dem Alten Testament lesen. Das hat mich vor circa 30 Jahren einmal tief getroffen. Jesaja 48, Vers 6. Das sind 6 Aussagen im einen Vers. Die ersten 3 heißen, du hast es gehört. Das zweite, betrachte es alles. Und das dritte, und ihr, wollt ihr es nicht bekennen? Ich habe gedacht, oh, wir haben so viel schon gehört. Wir haben auch das zweite getan, betrachte es alles. Wir tun oft diskutieren darüber, aber eine innere Betrachtung ist viel wertvoller. Und dann kommt das dritte, wollt ihr es nicht bekennen? Einmal Gott dem Vater gegenüber, dass er uns sein Wort in solch einer Weise geschenkt hat, aber auch anderen gegenüber, was er uns in seinem Wort dargereicht hat. Und dann kommen 3 weitere Dinge. Die werden so eingeleitet, von nun an lasse ich dich Neues hören. Unser Wort Neues. Das zweite, verborgen Gehaltenes. Drittens, was du nicht gewusst hast. Wir sehen also, schon im Alten Testament finden wir kleine Voraussetzungen, dass Gott uns wirklich in Neues hineinführt. Ja, dass wir unser Neusein in Christo Jesu richtig erkennen. Das Wort, das ich zum Schluss bringen wollte, bringe ich heute einmal zum Anfang. Es steht 2. Korinther 5, Vers 17. Ich täte aber gern die Verse zuvor noch nennen. Die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Da kommt ein erstes daher, Vers 16. Und nun Vers 17, das zweite daher. Es hat eben eine Begründung in dem Vorhergesagten. Daher, wenn jemand in Christo ist, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden, oder andere Übersetzungen. Neues ist geworden. Ein gewaltiges Wort. Eine neue Schöpfung, nicht nur eine neue Kreatur. Wenn jeder von uns in Christo ist, dann ist jeder eine neue Schöpfung. welch eine Vielfalt unseres Gottes. Und das Wunderbare, in dieser Vielfalt eine herrliche Einheit. Ach, wenn wir das nur tiefer erfassen würden, nicht? Dann würden wir die Vielfalt unserer Tage schon besser verkraften, weil wir sehen, von Gott her immer in der Einheit. Ein gewaltiges Wort. In Christo eine neue Schöpfung. Darum haben wir dieses Lied gesungen von Karl Geier. Ist jemand nun in Christo? 5-mal. Und viele wunderbare Aussagen über Menschen in Christo. Das ist jetzt für das Neusein für uns die entscheidende Frage. Bin ich ein Mensch in Christo Jesu? Darum habe ich die Worte zuvor gelesen. Die Liebe des Christus drängt uns also. Er ist für alle gestorben. Und wenn wir diese Botschaft erfassen, dass er gestorben ist für unsere Sünden, und wenn wir es erfassen, dass er auferweckt worden ist, aus Toten, um unserer Rechtfertigung willen, das sind die beiden grundlegenden Stücke unseres Glaubens. Er starb für mich, er ist für mich auferstanden. Das erste, meine Sünde wegen, das zweite, dass mein Recht von Gott fertiggestellt wird. Das wäre dann die Botschaft, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern ihm leben, und dann sind wir Menschen in Christo. Und da gilt uns diese Botschaft, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Daran schließt sich wunderbar die Übersetzung an, alles ist neu geworden. Hat eine gewisse Berechtigung. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wie geht's weiter? Und ihr seid vollendet in ihm. Da ist alles neu geworden. Aber, wir haben es gesagt, unsere Väter, was wir sind, das müssen wir auch werden. Und darum ist das andere, die etwas genauere Übersetzung, wohl auch sehr treffend. Siehe, Neues ist geworden. Darüber sollen wir uns mal freuen, liebe Geschwister, dass Neues geworden ist, auch wenn wir noch nicht den Eindruck haben, dass alles neu ist. Ein Bruder hat gedient über Wunder. Da kam dann ein Herr zu ihm und sagt, was Sie gesprochen haben, stimmt doch nicht. Wunder gibt es heute nicht mehr. Da sagt er, möchten Sie gern ein Wunder sehen? Ich sagte, oh ja, sehr gern. Na, kommen Sie doch mal mit. Dann hat er ihn in seine Wohnung geführt. Zuerst ins Wohnzimmer. Sehen Sie sich mal um. Na ja, ein schönes, normales, bürgerliches Wohnzimmer. Sagt er, sehen Sie, vor Jahren, da stand da ein wackeliger Tisch, ein wackeliger Stuhl und immer die Schnapsflasche drauf. Kommen Sie mal mit. Führt ihn ins Schlafzimmer. Was sehen Sie? Na ja, ein recht nettes, ordentliches Schlafzimmer. Sehen Sie? Früher lag in der Ecke eine Matratze und vor der Matratze immer die Schnapsflasche. Dann hat er in die Küche geführt und so weiter. Haben Sie jetzt ein Wunder gesehen? Da kann man sagen, Neues ist geworden. Ich lernte meinen Bruder kennen, einen Baptisten, der sagte mir, du, früher, er kam viel unterwegs, wenn ich irgendwo hinkam, die Gasthäuser habe ich immer sofort als erstes gesehen. Die kamen keinem vorbei. Und dann wurde er gläubig. Und er sagte, ich kann jetzt hinkommen, wohin ich will. Ich sehe kein Gasthaus mehr. Wir spüren, liebe Geschwister, ist jemand nun Christo? Neues ist geworden. Und das ist eben eine herrliche Botschaft, die wir in der Seelsorge Jesu erleben und erfahren dürfen. Jetzt will ich mit zwei Worten beginnen. Es kommt nur zweimal vor, dieses Wort. Neuheit. Neuheit ist etwas mehr als neu. Neuheit will ausdrücken, etwas absolut Neues. Das hat es bisher noch nie gegeben. Und in diese Neuheit will der Herr uns durch sein Wort und durch seinen Geist hineinführen. Ich will das Wort lesen, es steht im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 4, wo es heißt, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus aus Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Neuheit des Lebens. Wandeln erwähnen wir nachher noch kurz. Aber zunächst gilt es ja einmal, die Neuheit des Lebens zu erfassen. Der Maßstab für diese Neuheit des Lebens, die liegt ja nie in uns, Geschwister. Das können wir nur in ihm sehen. In dem, der für uns starb. Und nach diesem Text, der auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters. Übrigens kommt dieses Wort nur einmal vor im Neuen Testament, die Herrlichkeit des Vaters. Und einmal kommt vor, der Vater der Herrlichkeit. Beides hochbedeutsame Worte. Also wir können es nur in ihm erleben. Also auch wir. Das heißt, wir sollen in das Auferstehungsleben hineinkommen. In all dieser wunderbaren Kraft von der Herrlichkeit des Vaters, die wirksam war, die dann nun auch in uns wirksam sein soll. Auferstehungsleben. Und weil es die Herrlichkeit des Vaters ist, könnten wir sogar sagen, das ist eine Auferstehungsherrlichkeit, die eigentlich jetzt schon in uns wirksam werden soll. Wie geschieht es? Ich habe vor Jahren mal ein Büchlein gelesen, es hatte den Titel Das ausgetauschte Leben. Da wurde von verschiedenen Menschen Gottes berichtet, wie sie eine Wandlung erlebt haben. Das Wort selbst, das ausgetauschte Leben, stammt von Hudson Taylor. Wir kennen ihn, den China-Inland-Missionar, der ganz China durchmissionieren wollte, von Gott viele Mitarbeiter erbeten hat, sie auch bekommen hat. Das Werk wurde sehr groß und unser lieber Hudson Taylor hat sie fast zu Tode gearbeitet. Und dann kam eine Nacht. Da hat er sein nervöses Leben, überarbeitetes Leben in die Hände des Herrn gelegt und hat gesagt, Herr, jetzt nehme ich dein Leben an. Das ausgetauschte Leben, sagt er dazu. Von Stund an haben alle Leute, die mit ihm zu tun hatten, gesagt, ein neuer Hudson Taylor. Neuheit des Lebens, ausgetauschtes Leben mit unserem Herrn. Das hat auch Paulus gesagt, nicht? Galater 2, Vers 20, kann man das nachlesen. Die Neuheit des Lebens, wann haben wir sie für uns, liebe Geschwister? Wir haben einmal das Erste gesehen, wir müssen in Christus sein. Das ist ein Wort, das bei Paulus ganz häufig vorkommt, 164 Mal. Am häufigsten im Epheserbrief, könnte kaum anders sein. Da werden wir in ein ganz neues Leben hineingenommen, in eine ganz neue Seinsweise. Mich hat es oft erfreut, wenn ich den 1. Thessalonicher Brief gelesen habe, dann heißt es, an die Versammlung oder die Ekklesia, die Herausgerufene in Thessalonich. Versammlung in Langensteinbach. Aber wie geht's weiter? In Gott, dem Vater und in Christo Jesu. Liebe Geschwister, wenn wir zusammenkommen und sagen, haben wir Versammlung in Langensteinbach, ist der Höhe, ist wunderbar. Aber von Gott her gesehen ist das so viel nicht. Wenn wir eine Versammlung haben in Gott, dem Vater und in Christo Jesu, da sind wir in eine Neuheit hineingenommen. Da bildet sich das Neuheit des Lebens. Dann gibt es noch ein anderes, das kommt nicht so häufig vor. Christus in uns. Paulus, wir haben ja die Geheimnisse gehört, nennt ein Geheimnis Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Wie heißt es? Christus in euch. Wie sagt er weiter? Die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Geheimnis ist also von Herrlichkeit umrahmt. Da spüren wir, es ist was Gewaltiges. Christus in euch. Kommt nicht so häufig vor. Aber Obacht geben beim Bibellesen, da finden wir Worte, die uns erfreuen. Weil er und sein Geist in uns ist, wird er auch einmal die sterblichen Leiber lebendig machen, wegen des in uns wohnenden Geistes. Das ist die Hoffnung, die die Gemeinde Gottes haben darf, wenn wir ihm entgegengerückt werden. Wenn wir uns aber jetzt den Text in Römer 6, Vers 4 ansehen und die Verse im Zusammenhang, da finden wir noch ein anderes Wort, das mir sehr wichtig ist, das Wörtlein Sünn. Wir haben schon oft gehört, für mit, das heißt mit, gibt es zwei Worte im Griechischen, das Meta, also das Äußere, beieinander sein, und das Sinn, das ist das innere Zusammensein. Jetzt haben wir in diesem Text im engeren Zusammenhang fünfmal das Wort Sinn. In welcher einer Weise wir mit dem Sohne Gottes verbunden sind. Ich will die fünf Stücke gerade nennen. Ihr könnt sie im Text da, Römer 6, finden. Das erste steht Vers 6, das heißt, wir sind mitgekreuzigt. Wenn man hier sagen, ja, du liebe Zeit, das ist fast 2000 Jahre her, dass das geschehen ist. Wie kriegt man das gedanklich in die richtige Linie? Vielleicht ist es eine kleine Hilfe, an Hebräer 7 zu denken, Vers 9. Da wird von Abraham gesagt und seiner Begegnung mit Melchisedek, dass er den Levi schon verzehntet hat. Und der Levi war noch in seinen Lenden. Viele Jahre, Jahrhunderte, bevor die ganze Priesterschaft entstanden ist und die dann den Zehnten empfangen haben, hat Abraham, der Stammvater, für sie schon den Zehnten gezahlt. So dürfen wir es fassen, dass wir in dieser Weise in ihm gewesen sind. Michael Hahn hat es in einem seiner Lieder in der Weise zum Ausdruck gebracht, mein Same, der in ihm gestecket, der war auch mit in jener Not, mitgekreuzigt. Das zweite, wir sind mitgestorben, Vers 8. Und das einmal zu erfassen, hat einen ganz praktischen Wert, liebe Geschwister, wir sind mitgestorben. Man muss dann weiterlesen, Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Oh, wenn wir mitgestorben sind, dann werden wir auch nicht mehr sterben. Welch eine Botschaft, liebe Geschwister. Weiter. Vers 10. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was aber lebt, lebt er Gott. Ja, dann sind wir auch mit ihm der Sünde gestorben. Was nicht heißen soll, dass wir nicht da und dort noch einmal sündigen können. Aber grundsätzlich, wenn wir in ihm sind, sind wir freigesprochen von der Sünde. Das dritte, Vers 4, wir sind mitbegraben, Sünd, mit ihm begraben. Auwei, wir haben alles hinter uns schon, Geschwister, was andere noch vor sich haben. Wenn wir diese Wahrheit erfassen, Sünd, Christo. Das vierte, Vers 5, wir sind mit ihm auferstanden. Ja, wie schon Finn sagte, nach der Herrlichkeit unseres Vaters. Wir haben schon einmal in Epheser 1, Vers 19 gehabt, wie wir teilhaben an dieser herrlichen Auferstehung unseres Herrn, wie da vier Ausdrücke der Kraft gebraucht werden. Und dann spürt man, welch eine ungeheure Krafteinwirkung unseres Gottes auch in unserem Leben ist, dass diese Neuheit in Christo auch bei uns sich ausgestalten kann. Das fünfte, das wir in Vers 8 finden, dass wir mit ihm leben. Ach ja, liebe Geschwister, mit ihm leben. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Im irdischen Bereich brauchen wir erst Licht und dann gibt es Leben, nicht? Wo kein Licht ist, ist auch kein Leben. Aber in ihm war Leben und dieses Leben ist das Licht der Menschen. Und dieses Licht ist zu uns gekommen und er hat gesagt, er will, dass wir das Leben haben, sein Leben. Und dass wir das Leben in der ganzen Fülle haben, in der ganzen göttlichen Wirklichkeit. Darum sagt der Herr in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern, auch zu uns: Ich lebe. Halleluja. Welch ein Herr, der uns in sein Leben hineinnimmt, dass wir das Leben haben. Fällt mir gerade ein, zu Moody kam ein junger Mann und sagte: Herr Moody, ich sehe ja ein, dass ich mich bekehren muss. Aber sehen Sie, ich bin doch so jung. Ich möchte doch gerne etwas vom Leben haben. Moody sah ihn an und sagte: Ach, junger Mann, was sind Sie so bescheiden? Als ich so alt war wie Sie, ich wollte nicht etwas vom Leben haben. Ich wollte das Leben haben. Darum geht's. Und wenn er wirklich volles Genüge gibt, dann sollte man das Leben nirgends anders suchen. Neuheit des Lebens, unser erster Punkt. Jetzt wäre noch ein weiterer Gedanke: in der Neuheit des Lebens wandeln. Aber in den Wandel will ich jetzt nicht sagen. Das zweite Wort von der Neuheit kommt auch noch im Römerbrief vor, Römer 7, Vers 6. Da heißt es: Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in welchem wir fest, sodass wir dienen, wörtlich, in der Neuheit des Geistes und nicht in der Altheit des Buchstabens. Vom Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind. Wir merken, wie viele herrliche Auswirkungen hat dieses Sünden. Mit Christo gestorben, frei vom Gesetz. Welch glückliches Leben hat einer gedichtet. Und das führt hinein in die Neuheit des Geistes. Welch ein gewaltiges Wort, Neuheit des Geistes. Hat es noch nie gegeben. Gibt es erst in dieser Zeit, seit der Sohn Gottes zur Rechten erhöht ist, und der neue Menschen zeugt durch seinen Geist. Darum ist es so wichtig, liebe Geschwister, einmal zu bedenken, was es im Römerbrief heißt, Kapitel 8, wohl Vers 9. Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Darum ist es so wichtig, zu sehen, dass wir seinen Geist haben. Und weil es bei uns nicht mehr so ist, wie es früher war, dass plötzlich der Geist auf uns fiel und dann haben wir in neuen Zungen geredet, haben geweissagt und was weiß ich alles, dann hat man gemerkt, nun ja, die sind voll süßen Weines. Die anderen haben gesagt, nein, sie haben den Geist empfangen. Bei uns geschieht es innerlich. Aber doch kann man es erkennen, dass man seinen Geist hat. Wenn wir bekennen, dass Jesus der Herr unseres Lebens ist. Sprachlich kann das jeder sagen. Aber als Bekenntnis kann es nur der, der seinen Geist hat. Das müssen wir machen. Auch mal irgendeinem Frommen sagen: Der Herr meines Lebens ist Jesus. Da kann man mal erleben, das andere erschrecken. Und das ist auch ganz gut so. Es ist für den anderen gut und es ist für uns gut. Er ist unser Herr. Das andere Wort, Abba, lieber Vater, da hat er seinen Geist in unsere Herzen gesandt, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Daran dürfen wir erkennen, dass wir in der Neuheit des Geistes sind. Ich will vielleicht nur einen Vers herausgreifen, Römer 8. Man nennt es ja das hohe Lied der Sohnschaft. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Das Wort wird meistens etwas falsch verstanden. Kommt durch die Übersetzung. Der Geist zeugt mit unserem Geiste, dann meinen wir, unser Geist zeugt mit. Was soll unser Geist uns bezeugen? Die wörtliche Wiedergabe heißt, steht ja auch fast drin, wenn man die Worte richtig zusammensetzt, der Geist mitbezeugt unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist mitbezeugt, nicht er bezeugt mit, sondern mitbezeugt er. Also nicht wir geben uns ein Zeugnis, sondern der Geist mitbezeugt, ja mit wem? Immer mit dem Wort. Immer mit dem Wort. Der Geist wird nie im Gegensatz zum Wort handeln. Mir fällt es ein, ich war ganz jung im Glauben. Ich lag sehr am Boden. Plötzlich war in meinem Inneren ein Wort Gottes, mich sehr getröstet hat. Später habe ich gefunden, dass das Wort in der Bibel steht. Also wir sehen, der Geist wird immer in Übereinstimmung mit dem Wort sein. Der Geist mitbezeugt unserem Geist. Geist und Wort sind eine Einheit. Und schon im Alten Testament hat Gott gesagt, mein Wort und mein Geist bestehen fest in eurer Mitte. Wie viel mehr sollte das bei uns der Fall sein? Ja, so könnten wir noch manches uns ansehen vom Geist. Es gibt so viele schöne neue Worte im Blick auf den Geist, die wir nur im Neuen Testament haben. Ich möchte ein paar nennen. Der Geist der Verheißung, der Geist des Sohnes, der Geist der Sohnschaft, der Geist der Offenbarung, der Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der Geist der Wahrheit, der Geist der Herrlichkeit. Hängt alles zusammen mit diesem wunderbaren Wort, Neuheit des Geistes. Jetzt wollen wir noch das andere Wort hinzusetzen, das Gott dazu gesetzt hat, dass wir dienen in der Neuheit des Geistes. Also nicht, dass wir genießen, bedient mich mal schön, das haben wir alle so gern. Genieße ich auch, dass meine Frau mich so gut bedient, was ich vielleicht nicht immer verdiene. Aber dienen in der Neuheit des Geistes. Und liebe Geschwister, Gott hat für alle Möglichkeiten zu dienen. Achten wir, dass er uns diesen Geist gegeben hat und dass wir in diesem Geist auch dienen. Ich will ein drittes Wort nehmen. Aus Römer 12, Vers 2. Der erste Vers ist so schön, ich lese ihn dazu. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger oder wortgemäßer Gottesdienst ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, diesem Äon, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Unser Wort heißt Erneuerung eures Denksinnes. So müsste es wörtlich heißen. Meistens wird Sinn übersetzt, aber wir haben verschiedene Sinne. Aber gemeint ist der Denksinn. Wäre eine schöne Bibelstunde für sich, einmal der Schrift nachzugehen über den Nous, so steht es im Griechischen, über den Denksinn. Dann gibt es noch eine ganze Anzahl anderer Worte. Ich will nur ein weiteres dazu nennen, Dianoia. Im griechischen Wörterbuch heißt es dann Durchdenken oder Denkkraft, Dianoia. Ich glaube, die Konkordanten haben das schöne Wort geprägt, Durchdenkungsvermögen. Ich habe gefunden, liebe Geschwister, wie wichtig es ist, dass unser Denksinn erneuert wird. Wenn wir uns diese verschiedenen Stellen ansehen würden, dann würden wir finden, dass die Bibel von unserem alten Denksinn redet. Und sagt vom alten Denksinn, ich will nur eins herausgreifen, durch und durch verderbt. Was willst du mit diesem Denksinn in der Gemeinde Gottes anfangen? Mit einem durch und durch verderbten Denksinn. Bringt man nur Verderben in die Gemeinde Gottes hinein. Und wir spüren, wie wichtig die Erneuerung ist. Ich möchte ein Wort lesen von Dianoia. Das steht in Epheser 4, Vers 18. Da kommt zwar Nous und Dianoia beides vor. Eitelkeit eures Denksinnes verfinstert am Verstande, am Durchdenkungsvermögen. Das hat zur Folge, entfremdet dem Leben Gottes. In unserem alten Wesen sind wir entfremdet dem Leben Gottes. Da brauchst du nur die ganzen Philosophen dir ansehen. Die reden alle von Gott. Und wenn du Gott kennst, spürst du, entfremdet dem Leben Gottes. Darum ist die Erneuerung des Denksinnes so wichtig. dass Gott uns das schenkt. Wie geschieht die Erneuerung des Denksinnes? Da gibt es ein Wort, das heißt im Griechischen Metanoia. Meta heißt mit und Neuer, haben wir schon mitgekriegt, ist unser Denken, nicht? Heißt also mit anderen Worten, es wird ja meistens mit Buße übersetzt und es ist auch vielleicht sehr gut, dass man bei dem Wort Buße bleibt. Wörtlich heißt es nun einmal mitdenken. Denn mitdenken soll etwas folgen, das heißt nachdenken. Wenn ich einmal mitgedacht habe mit ihm, dass ich dann nachdenke. Und dann kommt das entscheidende Umdenken. Heraus aus dem Alten, hinein in das Neue. Die Buße umfasst unseren Menschen ganz das Gefühl, es gibt eine Reue. Den Willen, es gibt eine Umkehr. Oberstleutnant von Knobelsdorf hat militärisch Bekehrung erklärt. Wie heißt es? Das ganze Marsch. Halt! Kehrt. Das ist Bekehrung. Umkehr. Und der Verstand, das ist die Sinnesänderung, dass der Sinn sich ändert. Und wenn dann dieser Denksinn erneuert wird, ich muss euch vielleicht zwei Worte von einem neuen Denksinn nennen. Das eine im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 45. Dann öffnete er ihn, der auferstandene Herr, das Verständnis, den Denksinn, um die Schriften zu verstehen. Lukas 24, Vers 45. Also wir merken, wir brauchen einen erneuerten Denksinn, um die Schriften zu verstehen. Zu Dianoia, ein Wort aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen kennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Er hat uns ein Dianoia gegeben, dieses neue Denken, dass wir ihn, den Wahrhaftigen, erkennen. So könnten wir viele Worte uns ansehen, alten Denksinn, neuen Denksinn. Und wir spüren, wie tief diese Botschaft des Apostels Paulus ist, Römer 12, Vers 2, Erneuerung unseres Denksinnes. Wenn wir den ganzen Vers uns ansehen würden, wir werden verwandelt. Da ist ein Wort gebraucht, das kommt viermal im Neuen Testament vor, zweimal im Blick auf den Herrn, als er auf dem Berge war, mit den drei Jüngern, da wurde er verwandelt. Da wurde uns etwas gezeigt, was Verwandlung ist. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, sein Kleid hell wie das Licht. Verwandlung. Und hier, durch Erneuerung des Denksinnes, werden wir verwandelt. Und ein anderes, wenn der Denksinn erneuert ist, werden wir den Willen Gottes erkennen. Den Guten, den Wohlgefälligen, den Vollkommenen. Und was ist das so wichtig, liebe Geschwister, in der Erkenntnis seines Willens zu leben? Ja, vielleicht noch ein paar Worte. Eins steht Kolosser 3, Vers 10. Kolosser 3, Vers 10. Vorher heißt es, wir haben ausgezogen den alten Menschen, den alten Denksinn. Und den neuen angezogen. Hier steht für neu ein anderes Wort. Das muss man übersetzen mit jung oder frisch. Wir haben den Jungen angezogen. Der erneuert wird hinein in die Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Was Wunderbares. Diese Erneuerung hinein in die Erkenntnis. Viele sagen, ach, Erkenntnis, so ein schwieriges. Liebe Erbauung, ja, ist richtig, aber Erkenntnis ist nötig. Gott hat im Alten Testament schon gesagt, Weil du die Erkenntnis verworfen hast, verwerfe ich auch dich, dass du mir keinen Priesterdienst mehr ausübest. Also nicht verworfen, ganz beiseite gestellt, aber man kann Gott nicht mehr priesterlich dienen. Wir spüren, zum priesterlichen Dienen brauchen wir eine gesunde göttliche Erkenntnis. Hier die Erkenntnis, dass wir hineingebildet werden nach dem Bilde dessen, der uns erschaffen hat. Da haben wir ja manches schöne Wort in der Bibel, zum Beispiel 2. Korinther 3, Vers 18. Ihn anschauend werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit nach dem Bilde dessen, nicht? Den wir anschauen. Und so könnten wir manches weitere Wort nehmen, Römer 8, 29. Es geht immer wieder hinein in dieses herrliche Bild des Sohnes Gottes. Darum ist das Wort der Erkenntnis so wichtig. Wir hatten ja das Wort gehabt, Neuheit des Geistes, um zu dienen. Ich bin der Meinung, liebe Geschwister, wenn wir in der Gemeinde Gottes dienen wollen, ohne die Erkenntnis geht es nicht. Ich lese ein Wort nur aus Römer 15, Vers 14. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst betreffs euer überzeugt, dass auch ihr selbst Vollgütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Drei Aussagen. Das erste, erfüllt mit aller Güte. Ja, wo keine Güte ist, dann lass es lieber sein. Das zweite, erfüllt mit aller Erkenntnis. Dies ist so wichtig. Die Erkenntnis, die hineinführt in dieses wunderbare Bild, in das wir hineingebildet werden. Und dann kommt das dritte, fähig, auch einander zu ermahnen. Wenn ich es recht im Sinn habe, steht für ermahnen hier ein besonderes Wort, der Denksinn setzen. Dass der Denksinn richtig gesetzt wird, richtig gebildet wird. Ja, vielleicht noch zwei Worte und dann nehme ich noch ein Schlusswort. Das eine steht Epheser 4. Vers 24. Epheser 4, 24. Angezogen habt ihr den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit, wörtlich der neue Mensch, den ihr angezogen habt, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Den haben wir angezogen. Und wie kann man den neuen Menschen erkennen? Wie kann sich der neue Mensch anderen mitteilen? Da müssten wir jetzt die nächsten Verse lesen, Vers 25 bis 32. Ich will nur ein paar Punkte herausgreifen. Vers 25, ihr habt die Lüge abgelegt. Es geht um die Wahrhaftigkeit, nicht? Der neue Mensch, von Gott geschaffen, Gerechtigkeit, Heiligkeit der Wahrheit. Das zweite, zürnet und sündiget nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebet nicht Raum dem Teufel. Beherrschung des Gemütslebens. Merkwürdig, nicht? Zürnen durfte er. Aber was durfte er nicht? Nicht sündigen. Und das ist im Menschsein so schwierig, nicht? Wenn das so schwillt hier, nicht? Geht meistens nicht ab ohne Sünde. Sündiget nicht. Aber dann kommt so ein schönes Wort. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Schlimm, wenn wir die Dinge in den Schlaf mit hineinnehmen. Die Bibel sagt, ich schlief, aber mein Herz wachte. Dann wirken die Dinge in unserem Herzen weiter und bilden uns. Und wenn das oft geschieht, kann man sich vorstellen, was rauskommt. Ein drittes, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr und so weiter, sondern schaffe mit seinen Händen, damit er anderen mitteilen kann. Unsere sittliche Ordnung im Blick auf Arbeit und Eigentum. Ein viertes, von dem neuen Menschen, kein faules, kein verderbtes Wort gehe aus eurem Munde, sondern dass irgend Gutes zur notwendigen Erbauung, auf das es den Hörenden Gnade darreiche. Wirklich ist der Gedanke, dass es dem anderen die Gnade darreicht, die er jetzt braucht. Wer kann das? Neuheit des Menschen, nicht? Dann sind die Dinge möglich. Und dann ist es so, wie es schon in den Sprüchen heißt, ein Wort geredet zu seiner Zeit, das ist wie goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen. Und das Letzte, Vers 31, die richtige Einstellung von den Gliedern untereinander. Ach, da stehen Dinge, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch abgetan, ja. Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christo euch vergeben hat. Den letzten Teil könnte man auch so wiedergeben, einander Gnade erweisend, gleich wie er euch Gnade erwiesen hat. Hast du dich nicht gefreut, als er dir Gnade erwiesen hat? Das ist dem anderen auch zuteil werden. Das ist der neue Mensch, nach Gott geschaffen, in Gerechtigkeit, in Heiligkeit und in Wahrheit. Wir sind ja zum Teil schon alte Leute, nicht? Für die wollen wir auch ein Wort lesen. 2. Korinther 4, Vers 16. 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ja, bei manchen älteren Menschen ist es so schön, die Abgeklärtheit des Alters, da strahlt die Güte aus, die Freundlichkeit und was weiß ich alles. Aber wie ist es, wenn große Schmerzen sind? Ja, wie ist es, wenn manches andere im Leben ist? Oder wie ist es, wenn man ins Altenheim geht? Wir waren oft im Altenheim. Allein schon mal durch unsere Geschwister aus unserem Kreis, die nun alt geworden sind und auch jetzt nicht mehr leben. Und da wurde es immer weniger, immer weniger. Zum Schluss war gar keine Mitteilung mehr. Standst da im Bett, hättest du nicht dastehen brauchen. Und dann war mir dieses Wort immer ein Trost. Wenn der äußere Mensch vergeht, so wird der innere Tag für Tag erneuert. Da sehen wir nichts davon, Geschwister. Hier gilt einfach das Gesetz des Glaubens. Nicht sehen, aber glauben. Er hat es gesagt. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Ich habe auch eine Antwort darauf, dass der Herr manchen noch nicht so schnell weggenommen hat. Manchen noch lange Zeit gelegen ist. Er wurde aber Tag für Tag erneuert. Ja, ich will das andere lassen. Ich will schließen mit einem Wort aus der Offenbarung. Offenbarung 21. Ich lese erstmal die Verse 1 und 2. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem. Das hatte Johannes gesehen. Und doch ist es gar noch nicht so weit, nicht? Noch sehen wir die alte Erde. Noch sehen wir den alten Himmel, noch sehen wir das alte Jerusalem. Und er hat es geschaut. Im Propheten Jesaja, im letzten Kapitel ist es, Jesaja 66, heißt es im Vers 22, dass Gott sagt, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht Jehova. Also wird euer Same und euer Name bestehen. Bei Gott ist alles gegenwärtig. Auch der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem. Vielleicht kann dieses Wort uns trösten, liebe Geschwister. Bei all dem Leid, bei all dem Jammer in dieser Welt, hat mancher sich schon gefragt, wenn wir schon so schwer an einzelnen Dingen tragen, wie mag es erst bei unserem Gott sein, dem alles Leid bewusst ist? Welt heißt Weinen, Elend, Leid, Tod. Ihm ist alles bewusst. Wie erträgt es unser Gott? Vor ihm der neue Himmel, vor ihm die neue Erde, vor ihm das neue Jerusalem. Und da ist Freude, da ist Heil, da ist Herrlichkeit, da ist Glückseligkeit. Noch ein letztes Wort, und damit höre ich dann auf, aus der Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, und wenn siehe dasteht, sollen wir mal Obacht geben, nicht? Kommt immer was Besonderes. Siehe, ich mache alles neu. Alles neu. Wie der Johannes diesen Satz hier geschrieben hat, man hat richtig den Eindruck, er hat seine Feder gestockt. Darf ich das wirklich schreiben? Darf ich das wirklich schreiben? Siehe, ich mache alles neu. Man hat fast den Eindruck, er kriegt auf sein Stocken eine Antwort. Er spricht zu mir, schreibe. Warum? Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Auf dieses Wort kann man sich gründen. Diese Worte gewiss und wahrhaftig. Da sollte man auch mal in der Bibel nachgehen, den Worten gewiss und wahrhaftig. Siehe, ich mache alles neu.